Einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass Sie hier sind, dass ihr hier seid. Es ist toll, Freitagabend. Wir haben schon das Bergfest heute Abend. Wir haben schon zwei wunderbare Abende hinter uns. Ich wurde schon manchmal gefragt, was findest du eigentlich am schönsten an den Abenden? Und ich kann es nur heute auch wiederholen. Ich finde es immer so gewaltig, auch vor allem, wenn wir am Ende von den Abenden gemeinsam beten. Auch gestern haben wir wieder einen großen Kreis gebildet um dieses Kreuz und ich freue mich darauf, wenn wir das heute Abend auch wieder machen. Und wenn wir einfach, Sie und ich, gemeinsam zu Gott vielleicht das erste Mal, aber vielleicht auch ganz neu sagen, wunderbar, dass es dich gibt. Du sollst mein Herr sein, du sollst mein Freund sein. Ich glaube, wenn Menschen eine solche Entscheidung für Jesus treffen, wenn Himmel und Erde sich vereinen, das ist eigentlich der wunderbarste Moment, den es gibt. Ja, Jesus stärker als die Angst. So ist das Thema heute Abend. Und ich muss dazu sagen, das Thema ist nicht ganz leicht. Weil ich natürlich zum einen weder Arzt noch Psychologe bin und ich weiß auch, dass das Thema Angst ein sehr vielschichtiges Thema ist. Ich maße mir auch nicht an, dass ich heute Abend alle Fragen zu diesem Thema beantworten kann. Ich bin ja eher im theologischen Bereich tätig und möchte einfach euch und Ihnen heute Abend einige Gedanken dazu geben, die die Bibel über Angst sagt. Und ich glaube, dass diese Gedanken uns sehr helfen können. Ich möchte es dazu sagen, ich war selbst in meinem Leben viele Jahre, würde ich sagen, eher ein ängstlicher Mensch. Und ich habe vor ungefähr 15 Jahren Jesus Christus in meinem Leben kennengelernt, eine persönliche Freundschaft zu ihm gefunden. Und ich würde im Rückspiegel sagen, dass meine Ängste sich durch Jesus Christus total verändert haben. Also zum Positiven. Denn die Sache ist, in dieser Welt haben wir tatsächlich vor unheimlich vielen Sachen Angst. Sie müssen nur einmal die Tagesthemen anschauen, was jeden Tag auf dieser Erde passiert. Ich könnte einige Beispiele nennen, Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Epidemien, Krankheiten, Wirtschaftskrisen. Dinge, wo wir als Mensch irgendwie spüren, diese Dinge sind uns einfach zu groß. Und mir geht es manchmal so, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon mal so ging, wenn man sich mal bewusst die Tagesthemen oder die Tagesschau anschaut, dann guckt man da diese 15 und 20 Minuten und wir haben uns als Menschen so daran gewöhnt, dass es uns manchmal kaum noch auffällt. Aber hin und wieder geht es mir so, ich gucke mir das an, 15 Minuten Horrormeldungen am Stück. Und ich denke mir manchmal, Wahnsinn. Also eigentlich müssten die Einblenden für Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Weil diese 15 Minuten, wenn man sich die bewusst mal deutlich macht, was da alles kommt, ja, hier wieder ein Chaos, da wieder ein Krieg, hier wieder eine Not. Und als Menschen prasselt das so auf uns ein, dass wir manchmal schon fast abstumpfen. Aber dann gibt es Situationen, die sind sehr nah in unserem Alltag, vielleicht in unserer Familie oder im eigenen Leben und dann kommt plötzlich eine Not und die Not ist so groß, dass wir spüren, wie wir es vorhin im Interview auch schon gehört haben, eigentlich ist die zu groß für uns Menschen. Und ich habe einmal einen Satz gelesen bei einem Autor, der einmal den Satz geprägt hat, Max Lucado, manche kennen ihn vielleicht, der hat einmal geschrieben in einem seiner Bücher, die Angst ist im Grunde genommen doch nichts anderes als das Bewusstsein, dass wir Menschen irgendwie die Kontrolle verloren haben. Es gibt Dinge in unserem Leben, da spüren wir haben nicht die Kontrolle. Und wenn wir das uns bewusst machen, dann spüren wir plötzlich, da kommt ein Gefühl hoch, das uns eigentlich fast die Luft nimmt, wo wir spüren, ich krieg's nicht in den Griff. Ich bin einmal mit dem Flugzeug geflogen, ich war im Urlaub gewesen in Griechenland und auf dem Rückflug hatte die Maschine einen Defekt. Und wir waren also mitten zwischen Griechenland und Deutschland in der Luft, irgendwo 10.000 Meter Höhe, als ein Öl aus dem Flugzeug austrat. Und zwar war das auch noch so, dass es auch noch in den Passagierraum, also nach innen auslief. Also jeder hat es mitbekommen. Nun war es so, wir hatten da ein, zwei Stewardess, die haben natürlich versucht, uns zu beruhigen. Und haben gesagt, nein, nein, das ist also absolut kein Problem, aber das lief. Und wir wussten alle, das ist keine Sonnenmilch, die ausläuft, sondern das ist wirklich Öl vom Flugzeug. Und dann sagten wir das mehrfach und alle waren total besorgt und sagten, hören Sie mal, und die Stewardess, die hatte also so ein bisschen, würde ich sagen, eine Art antrainiertes Programm abgespult, um uns einfach zu beruhigen und dann war sie verschwunden. Und die nächste halbe Stunde war einer der längsten meines Lebens, das kann ich Ihnen sagen. Und ich glaube auch von allen anderen. Und das war schon erstaunlich zu sehen, wie Menschen in einer solchen Situation, ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wie dramatisch das war, vielleicht war es gar nicht so schlimm, wie wir dachten, aber in dieser halben Stunde, da waren alle wirklich am Ende. Manche versuchten ein letztes Telefonat zu führen und andere, neben mir saß eine ältere Frau, die die ganze Zeit in der Gebetshaltung versunken, so auf ihrem Sitz saß. Und ich dachte mir auch innerlich, Gott, wenn es doch jemanden gibt, den ich nicht vergeben habe, sag's mir jetzt. Denn wer weiß, ob wir jemals wieder landen. Und ich glaube, so ist es manchmal in unserem Leben. Es kommen Dinge, die sind einfach zu groß. Wenn wir darüber nachdenken, als Kind denkt man ja, okay, wenn eine Sache in meinem Leben passiert, die ist zu groß, dann rufe ich eben nach Papa oder nach Mama und die werden es richten. Aber wenn wir ein bisschen älter werden, dann merken wir, es gibt Dinge, die kriegen wir nicht unter Kontrolle. Angst. Ich habe einen Spruch gelesen von einem Philosophen, der lebte zur gleichen Zeit von Sigmund Freud und die beiden waren befreundet. Und dieser Philosoph, Oskar Pfister hieß er, er hat sich sehr stark mit dem Thema Angst beschäftigt und er kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Dieser Oskar Pfister sagte nämlich einmal, wenn er das so richtig durchdenkt, dann ist Angst irgendwie eine Art Liebesstörung im Menschen. Ein erstaunlicher Spruch, ein erstaunliches Wort, eine Liebesstörung. Also er sagte, irgendwie scheint im Menschsein etwas zu fehlen, was uns dieses tiefe Gefühl der Sicherheit vermittelt. Das Gefühl, egal was passiert, es ist alles gut. Vielleicht so ähnlich, wie es ein kleines Kind hat, das im Arm seiner Mutter ruht und einfach spürt, ich bin beschützt, bewahrt, geliebt. Und so sagte dieser Oskar Pfister, Angst ist eigentlich doch irgendwie eine Art Störung, wo wir spüren, etwas ist aus dem Gleichgewicht gekommen und wir haben nicht mehr so das Gefühl, alles ist gut. Als Christ würde ich sagen, das trifft die Sache schon sehr konkret. Denn schauen Sie mal, wo ist das erste Mal in der Bibel Angst aufgetreten? Haben Sie es schon einmal gefragt? Das finden Sie in den ersten Seiten der Bibel. Nämlich als dieses bekannte, ja, dieses Phänomen geschah, das wir oft Sündenfall nennen, wo also die ersten Menschen gegen Gott rebellierten und irgendwie aus seinem Schutz heraustraten, da lesen wir sofort danach, dass die ersten Menschen damals sich fürchteten. Sie traten aus diesem Schutz Gottes heraus. Sie verloren irgendwie seine enge Zuneigung, seine enge Liebe. Und plötzlich lesen wir, und sie fürchteten sich. Also Angst kam in diese Welt hinein. Eine Art Liebesstörung, eine Art Störung, dass wir spüren, es ist alles in Kontrolle. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir eben, nein, alles ist eben nicht in Kontrolle. Denn es gibt tausend Dinge Tag für Tag, die könnten passieren und wir haben sie eben nicht in Kontrolle. Das macht uns Angst. Dann gibt es ganze Wirtschaftszweige, die machen einfach Geschäft mit der Angst. Ich kann Ihnen sagen, ich habe vor ungefähr einem Jahr einmal bei einer meiner Versicherungen angerufen. Also nichts gegen Versicherungen. Ich habe selbst einige und bin froh, dass es die gibt. Aber ich hatte eine und ich wusste eigentlich nicht, weshalb ich sie hatte. Also rief ich an und sagte, liebe Mitarbeiterin, ich würde gerne einmal wissen, das Ding ist zwar nicht teuer, aber ich habe es vor vielen Jahren abgeschlossen. Sagen Sie mir noch einmal genau, wozu brauche ich das? Und dann erklärte sie mir und sagte mir, dass, ich wusste natürlich, dass es eine Versicherung ist, die einen Zusatzreiseschutz für das Ausland bietet. Und dann erklärte sie mir eben, was passieren könnte und in welchen Momenten alle anderen Schutzmechanismen nicht mehr greifen und weshalb ich diese Versicherung auf keinen Fall kündigen dürfte. Und nachdem ich mit dieser Mitarbeiterin 20 Minuten telefoniert hatte, sagte ich zu ihr, also ich behalte die auf jeden Fall, denn ich glaube, das ist absolut gefährlich, sowas nicht zu haben. Verstehen Sie? Also wir sind natürlich in einem System, wo wir manchmal auch spüren, dass letztlich damit sogar Geschäft gemacht wird. Ich möchte Ihnen heute Abend eine Geschichte erzählen von Jesus Christus. Und zwar gibt es eine Geschichte in der Bibel, die mich persönlich schon lange bewegt, weil diese Geschichte so faszinierend ist, dass ich mich manchmal schon über diese Geschichte Stunden damit beschäftigt habe. Und zwar ist es eine Geschichte, wo Jesus mit seinen damaligen Jüngern, mit den ersten Christen, könnte man sagen, unterwegs war. Und sie waren unterwegs und in einem Moment sagte Jesus zu ihnen, wir wollen mit dem Boot über den See Genezareth fahren. Also See Genezareth, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Israel war, das ist also schon ein bisschen ein größerer See, das ist nicht so ein kleiner Teich, man nennt es auch das Galiläische Meer. Und Jesus sagte also seinen Jüngern an einem Tag, wo sie so unterwegs waren, wir fahren ans andere Ufer. Und er betritt mit seinen Jüngern ein Boot und sie fuhren los. Und in der Geschichte in der Bibel lesen wir, sie waren etwa in der Mitte des Sees angekommen, als plötzlich ein enormer Sturm auftrat. Also ein richtiger, man könnte sagen, Orkan. Und er fegte nun über diesen See und die Wellen schlugen hoch und es war wirklich ein Unwetter, dass es kaum noch stärker ging. Und mitten auf dem See dieses kleine Fischerboot mit diesen wenigen Männern. Und dann kann man sich das so vorstellen, ne? Ich dachte mir oft, dieser Sturm, der peitschte dieses Schiff wie so eine Nussschale hin und her und von links und rechts spritzt das Wasser und wir lesen in dieser Geschichte sogar, dass das Boot schon fast voll gelaufen war von Wasser. Fast voll war von Wasser, so stark war dieser Orkan. Und du musst dich das so plastisch ein bisschen vorstellen, ich versuche mich da immer so rein zu versetzen. Jetzt sind diese ersten Jünger in diesem Boot, Petrus und all die anderen, viele hartgesottene Typen, Fischer von Beruf. Und trotzdem spüren sie, das was momentan passiert, das was gerade geschieht, ist so gewaltig, dass wenn wir jetzt nicht Hilfe bekommen, wenn wir nicht ein Wunder erleben, werden wir untergehen, wir werden sterben. Also eine Todesangst, könnte man sagen, kam auf diese Jünger. Ein solcher Orkan peitschte hinein in das Boot, das Wasser wurde voller und voller. Und ich stelle mir das so plastisch vor, sie schöpfen nun mit irgendwelchen Gefäßen, die sie da haben, und sie schöpfen und wahrscheinlich kommt die Panik in ihnen hoch. Das kennen Sie ja vielleicht auch, wenn wir so richtig voller Furcht sind, dann geht es ja auch manchmal schon in eine Art Panikzustand. Und ich stelle mir das so vor, die schreien sich gegenseitig an. Petrus schreit vielleicht zum anderen, mach schneller. Und der schreit zurück, ich kann nicht mehr schneller. Und sie machen sich gegenseitig Vorwürfe und sind einfach am Ende. Am Ende und voller Furcht. Die Bibel schreibt, Todesfurcht kam auf sie. Schauen Sie, das ist genau das, wo wir eigentlich mitten in diesem Thema sind. Denn wenn ich diese Geschichte so lese und ich denke darüber nach, dann denke ich mir, natürlich sind Sie und ich nicht auf diesem See, in Israel. Aber das Bild, das die Bibel uns dort zeigt, das ist doch ein Bild, das sehr vergleichbar ist mit Ihrem und meinem Leben. Vor wenigen Stunden waren diese Menschen noch auf dem sicheren Ufer, vielleicht schien die Sonne, sie dachten nichts Böses, lasst uns mal zum anderen Ufer aufbrechen. Normaler Alltag für Fischer. Und plötzlich wendet sich das Blatt. Es kommt ein Unwetter, ein Orkan über dieses Land, Fallwinde und das Schiff, das gerade vorher noch in Sicherheit war, ist plötzlich nahe am Kentern. Schauen Sie, das ist das Leben, deshalb liebe ich die Bibel, weil die Bibel ein Buch ist voller Lebensgeschichten. Wir sind nicht auf einem See, wir sind hier mitten im Erzgebirge, aber trotzdem gibt es Stürme, die manchmal in unser Leben hineinbrechen, wo sie vielleicht wenige Stunden vorher noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Ein Telefonanruf und ihr ganzes Leben kann sich verändert haben. Eine Autofahrt, alles Mögliche kann geschehen, Tag ein, Tag aus. Einmal im Flugzeug und plötzlich passiert etwas. Wir wissen es nicht. Das Leben ist nicht berechenbar. Und solche Stürme, die können kommen. Manchmal vielleicht ebenso unerwartet wie in diesem Moment. Und dann ist ja die Frage, wo finden wir Halt? Wo finden wir Hilfe? Jetzt sind sie also in diesem Boot und sie schreien sich an. Ich stelle mir das vor, Todesfurcht, das war nicht nur eine Labalie. Das ging schon richtig zur Sache. Sie gaben alles, haben das Segel eingeholt, schreien und schreien, schöpfen und schöpfen. Und trotzdem sagt uns die Bibel in dieser Geschichte, das Boot wurde immer voller und sie wussten, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Jetzt sind wir am Ende. Und dann passiert etwas Interessantes in dieser Geschichte. Können Sie nachlesen, Markus Evangelium 6. Kapitel ist diese Geschichte. Dann passiert etwas Interessantes, nämlich als diese Jünger am Ende ihrer eigenen Kraft waren, plötzlich erinnern sie sich an etwas, das eigentlich verrückt ist, dass es erst jetzt geschieht. Nämlich einer der Jünger, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht war es Petrus, denkt plötzlich und ruft plötzlich, lasst uns den Meister wecken. Also Jesus. Jetzt stellen Sie es einmal vor, diese Jünger in diesem Boot, die kämpfen 20, 30, 40 Minuten, ich weiß nicht genau wie lange, gegen einen unglaublichen Orkan, das Boot fast voll. Und erst als sie am Ende ihrer Kraft sind, denken sie, Mensch, wir haben doch Jesus im Boot. Und ich denke so, ist das nicht auch manchmal in unserem Leben so? Sie kennen den bekannten Spruch, ne? Jetzt hilft nur noch beten. Das heißt, wenn wir alles andere menschlich ausgeschöpft haben, dann hilft eben vielleicht nur noch beten, so sagen wir. Und ich denke, irgendwie sympathisch und doch auch schockierend, dass es bei den ersten Jüngern schon ähnlich war. Als sie nicht mehr konnten, als sie am Ende waren, plötzlich dachten sie, da gab es doch noch einen, wo ist eigentlich Jesus? Und nun schaut, jetzt geht's weiter. Diese Geschichte ist so unglaublich, finde ich. Denn nun lesen wir in dieser Geschichte, dass Jesus im selben Boot lag wie die Jünger und er schlief. Also allein dieses Detail gibt mir oder gab mir über Jahre zu denken. Ich dachte mir, wie kann Jesus bei einem solchen Wind und Sturm schlafen? Und wissen Sie, die Lösung für diese Frage, die fand ich vor etwa einem guten halben Jahr. Ich war mit meiner Frau zusammen bei einem Seminar in der Schweiz. Es ging, war ein geistliches, ein theologisches Seminar, eine Art Fortbildung könnte man sagen. Und am letzten Tag dieses Seminars fragte uns der Seminarleiter, würden Sie noch eine halbe Stunde mithelfen, den Raum aufzuräumen? Und natürlich sagten wir alle, ja gut, machen wir gerne, was sollen wir tun? Und das müssen Sie sich nun überlegen oder gut vorstellen. Dieser Raum, es waren etwa 80 bis 100 Personen in diesem Raum. Er war vielleicht halb so groß wie diese Halle oder ein bisschen kleiner. Und wir räumten alle Tische weg. Die Stühle wurden aufeinander gestellt, enorme Lautstärke, die Tische geruckt, zwei große Industriestaubsauger durch den gesamten Raum, 20, 30 Menschen liefen wild durcheinander, der Rest schleppte die Stühle zur Seite, es war richtig Chaos. Und plötzlich fällt mein Blick auf den letzten Tisch, der noch in diesem Raum stand. Und ich gucke auf diesen Tisch und zwei kleine Mädchen, ich würde sagen so im Alter von etwa 4, 5 Jahren, schliefen dort in einer Seelenruhe. Und als ich die beiden beobachtete, dachte ich, traute meinen Augen kaum. Und teilweise wurde sogar bei dem Tisch, wo sie schliefen, wurden Dinge verändert. Der Stuhl verrückt, Sachen weggenommen, sie schliefen weiter. Und als ich diese beiden Mädchen sah, sagte ich zu meiner Frau, weißt du was, heute verstehe ich diese Geschichte. Das erste Mal in meinem Leben. Weil ich plötzlich verstand, diese beiden Kinder hatten ein solches Vertrauen, ein solches noch nicht zerstörte, würde ich sagen, ja, noch nicht erschreckte Vertrauen, dass sie dort schliefen wie in ihrem eigenen Bett. Und ich kann Ihnen sagen, ich beobachtete diese Kinder bestimmt eine Viertelstunde, weil ich es nicht glauben konnte. Der Staubsauger fuhr vorbei, Menschen stießen an den Tisch, auf dem sie schliefen. Egal, sie schliefen. Und dann dachte ich an diese Geschichte und dachte mir, so ähnlich muss es mit Jesus gewesen sein. Dieser Jesus Christus, der war eben nicht Mensch wie wir, sondern er wusste, in meinem Leben gibt es einen, nämlich Gott, Und der ist in Kontrolle. Der ist bei mir. Der hat seine Hand auf mir. Seine Güte und Gunst und seine Gnade und seine Liebe, die ist eben da. Und ich glaube, dass Jesus in einer solchen Gewissheit war, dass der himmlische Vater mit ihm ist, dass er Frieden hatte. Selbst in einer solchen unglaublichen Situation. An einer anderen Stelle in der Bibel wollten sie Jesus einmal umbringen. Und Jesus sagte, wenn es Gott nicht erlauben würde, könntet ihr gar nichts tun. Gar nichts. Jesus hatte ein solches Urvertrauen, ein solches Grundvertrauen, dass er trotz solcher Nöte und Stürme immer noch einen Frieden hatte, eine Liebe hatte, die für uns Menschen eigentlich wirklich übernatürlich ist. Und nun pass auf, die Jünger kommen auf diese Idee. Lasst uns doch den Meister wecken. Jesus schläft. Sie wecken ihn auf. Und der Wortlaut ist spannend. Sie rufen nämlich plötzlich, Meister, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir umkommen? Also schon ein bisschen vorwurfsvoll, ne? Würde ich sagen. Und Jesus stand auf und wir lesen in dieser Geschichte, er war etwas irritiert über seine Jünger. Er fragt sie sogar, wieso seid ihr denn so furchtsam? Und dann läuft er nach vorne an die vorderste Spitze des Bootes und wir lesen, dass er seine Hand hebt und dass er den Sturm und den Wellen gebietet. Er sprach aus, legt euch, und es wurde augenblicklich absolut still auf dem gesamten See. Und dann lesen wir weiter und wisst ihr, was passiert? Wieder die Jünger. Was machen sie? Sie fürchteten sich erneut. Denn sie sagten, wer ist der, dass er sogar Herr über Wind und Wellen ist? Schaut, ich habe das am Anfang meiner Botschaft schon gesagt. Ich bin vielleicht kein Experte über jedes Detail, kein Psychologe über jedes Detail der Angst. Aber eines ist mir in meinem Leben bewusst geworden. Wenn wir mit unserem Leben eine Hilfe brauchen, um in unserem Leben besser klarzukommen, wenn du und ich eine Hilfe möchtest, die dir hilft, damit du mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deinem Leben besser klarkommst, dann ist es zwar wunderbar, wenn das jemand ist, der ein guter Freund von dir ist, der dir einen guten Rat gibt oder der dir Mut zuspricht, aber wirkliche Hilfe kann doch nur von jemandem kommen, der auch der Herr über Wind und Wellen deines Lebens ist. Verstehst du? Das heißt, der gute Freund, der kann dich ermutigen und trösten, das haben wir auch schon gehört. Und das ist sehr wichtig. Deshalb spricht die Bibel auch so oft von Gemeinschaft. Tröstet einander, stärkt euch einander, betet miteinander. Das ist alles unheimlich kostbar. Aber wirkliche Hilfe kann doch nur jemand geben, der auch die Kontrolle über dein Problem hat. Schaut, wenn wir gesundheitlich angeschlagen sind oder irgendwelche Probleme haben, dann ist es ja für uns normal, wir gehen zu jemandem, der uns helfen kann. Also wenn ich zum Beispiel gesundheitlich Probleme habe, ist doch ein relativ normaler Weg, ich gehe zum Arzt. Und ich weiß nicht, ob Ihnen und euch das schon mal so gegangen ist, in den Wartezimmern, wo ich bei meinen Ärzten bin, da sitze ich manchmal und warum auch immer, haben die das ganz geschickt gemacht, dass die Wände manchmal voll hängen mit allen möglichen Diplomen der Ärzte. Schon mal gesehen, ne? Und da ist dann das Diplom der Universität, das Diplom der zweiten Universität, die Weiterbildung 1, 2 und 3. Und spätestens, wenn ich ins Sprechzimmer komme, denke ich mir, dieser Arzt scheint wirklich gut zu sein. Und schauen Sie, wenn ich mir Gott anschaue, und wenn ich mit offenen Augen durch diese Welt gehe, wenn ich mir anschaue, was er gemacht hat, welche Größe er hat, wissen Sie, was ich dann denke? Meine Güte, das sind die Diplome Gottes. Verstehen Sie? Wenn Sie die Sterne anschauen, die zu Tausenden am Himmel sind, das All in einer solchen Größe, dass wir es uns nicht mal vorstellen können, wie groß es ist. Der Mensch in einer Perfektion geschaffen, jedes Detail funktioniert. Und wenn sie sich irgendwo verletzen, im Normalfall repariert sich ihr Körper sogar selbst. Das sind die Diplome Gottes. Verstehen Sie? An diesen Dingen, sagt die Bibel, erkennen wir die Größe und die Macht des lebendigen Gottes. Und von dem her noch einmal, ich mache Ihnen sehr, sehr viel Mut. Nutzen Sie alle menschlichen Möglichkeiten, die wir haben. Aber derjenige, der Herr ist über Wind und Wellen, das ist Jesus Christus. Das ist Gott. Er ist der Schöpfer. Und deshalb ist es eigentlich auch irritierend, dass diese Jünger eine solche Angst hatten. Denn natürlich denke ich mir, ich hätte mir auch wahrscheinlich vor Angst fast in die Hosen gemacht, wenn ich in diesem Boot gewesen wäre. Aber das war eben die menschliche Perspektive. Und plötzlich wendeten sie ihren Blick und sie erkannten, der Herr aller Herren, Jesus Christus selbst, der war in ihrem Boot. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass der Schöpfer des Alls in diesem Boot war, dann verstehe ich die berechtigte Frage von Jesus, warum seid ihr so furchtsam? Verstehen Sie? Und plötzlich stillt er den Wind und die Wellen und sie erkennen, meine Güte, welche Power, welche Macht hat dieser Jesus? Und deshalb ist für mich das Thema Angst, so kompliziert es ist, so komplex es ist. Aber ich will Ihnen, ähnlich wie wir es im Interview gehört haben, auch Mut machen. Nehmen Sie doch diesen Jesus in alle Lebenslagen einfach mit hinein. Er ist der Herr, er ist der Schöpfer, er ist Gott. Und dieser Jesus Christus bietet uns in der Bibel hunderte von Stellen, an denen er uns zuspricht, fürchte dich nicht. Wir lesen einmal im Propheten Jeremia, wo Gott zu seinen Menschen sagt, ist mein Arm etwa zu kurz geworden, auf dass ich dir helfen könnte? Über 360 Mal spricht Gott in der Bibel uns zu, fürchte dich nicht. An einer anderen Stelle, die kennen viele von Ihnen, da heißt es einmal, ruf mich an in deiner Not. Ich will dich erretten, sagt Jesus, sagt Gott. Dieser Gott ist ein Gott, der nicht ferne ist, er ist nahe. Er ist mitten um uns. Er ist uns näher als wir selbst. Paulus sagt einmal, in ihm leben und sind wir. Gott ist da. Und Gott ruft uns zu, auch mitten in unsere Nöte und Ängste hinein. Ich will dir helfen. Ruf mich an. Ich möchte abschließend über eine letzte Angst sprechen. Und ich glaube, dass diese Angst eigentlich die schlimmste ist. Nämlich schauen Sie, ich treffe in meinem Leben, ich bin nun seit über 12 Jahren Evangelist und Prediger, jeden Monat hunderte von Menschen. Und ich komme ins Gespräch mit ihnen über Gott und über die Welt, über ihr Leben, über ihre Ängste, über ihre Sorgen. Und ich spüre ganz häufig bei Menschen eine Angst, die mich persönlich immer am meisten eigentlich betroffen macht. Und wissen Sie, welche Angst das ist? Nicht die Angst vor Not und Leid und Krankheit, so schlimm das ist. Aber die Angst, die mich persönlich am meisten betroffen macht, ist, dass ich oft spüre, Menschen haben sogar Angst vor Gott. Im tiefsten Inneren spüre ich bei unendlich vielen Menschen, dass sie zwar an Gott glauben, aber dass sie gleichzeitig in ihren Innersten irgendwie eine Angst haben, dieser Gott könnte mich trotzdem nicht akzeptieren. Manche Menschen erleben Schlimmes in diesem Leben und sie haben sogar die Angst, diese Krankheit, diese Not, dieses Problem könnte von Gott sein. Und das macht mich persönlich immer so betroffen. Denn schauen Sie sich einmal die Geschichten von Jesus Christus an, das ganze gesamte Neue Testament. Jesus Christus, sagt uns die Bibel, war das Abbild des unsichtbaren Gottes. Also er wurde Mensch und sein Leben spiegelte uns 100% das Ebenbild Gottes. Er war das sichtbare Abbild, sagt die Bibel, des unsichtbaren Gottes. Das heißt, wenn wir das Leben von Jesus sehen, sehen wir immer, jederzeit,
wie der Vater im Himmel ist. An einer Stelle sagen einmal die Jünger zu Jesus: Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: So lange bin ich bei euch und ihr kennt ihn nicht? Also Jesus und der Vater waren eins, 100% deckungsgleich. Und nun schauen Sie sich einmal das Leben von Jesus an. Hat Jesus jemals einen Menschen weggestoßen? Hat Jesus jemals jemanden verurteilt? An einer Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus zu den Menschen: Ihr urteilt über die Menschen. Ich richte niemanden, sagte Jesus. Hat Jesus jemals jemanden in seiner Not nicht geholfen? Oder vielleicht gesagt: Pass mal auf, deine Not und deine Krankheit, die hast du dir selbst eingebrockt, da musst du nun gucken, wie du damit klarkommst. Das hat Jesus niemals getan. Er liebte die Ausgestoßenen. Er half den Bedrückten. Er heilte die Kranken. Er sorgte um die, die jeder andere nicht mal von Weitem sehen wollte. Jesus war der Freund der Sünder und Zöllner, heißt es in der Bibel. Er war bei denen, die wirklich ganz unten waren. Und zeigen Sie mir eine Stelle, wo Jesus einmal einen einzigen Menschen hartherzig oder lieblos behandelt hätte. Jesus war Liebe. Er war Liebe. Die alle einzigen, die Jesus manchmal etwas schorf, selbstgerechten, die sagten: Jesus, dich brauchen wir nicht. Zu denen sagte er manchmal: Passt auf, Freunde, wenn ihr mich verwerft, dann habt ihr ein Problem. Aber die Fertigen, die Kaputten, die Kranken, die Leidenden, die Sünder, die liebte er. Und er verwarf niemanden, niemals, nicht ein einziges Mal. Und Jesus sagt uns: Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Schaut, das macht mich so betroffen. Es gibt so viele Menschen, auch Christen, auch christlich geprägte Menschen, die leben letztlich jeden Tag mit einer Angst. Nämlich mit der Angst: Hoffentlich reicht es. Hoffentlich bin ich gut genug für Gott. Hoffentlich ist Gott nicht zornig auf mich. Angst ist niemals von Gott. Die einzige Angst, die wir haben sollten, ist die Angst. Denn Angst macht unser Leben kaputt. Und schaut mal, in der Bibel gibt es einen Spruch, da heißt es: Die vollkommene Liebe treibt jede Furcht aus. Denn Furcht, geht es weiter, rechnet mit Strafe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum auch viele religiöse Menschen Angst haben vor Gott. Weil sie im letzten Inneren doch das Gefühl haben: Hoffentlich straft mich Gott nicht. Angst rechnet mit Strafe. Aber die Bibel bezeugt uns genau aus diesem Grund, dass doch Jesus für uns die Strafe Gottes auf sich nahm. Er wurde bestraft, heißt es beim Propheten Jesaja, damit wir, Sie und ich, Frieden haben mit Gott. Gottes Zorn, Gottes Strafe, der liegt auf ihm, sagt die Bibel. Jesus Christus war der Blitzableiter Gottes. Gott entschied sich, nicht Sie und dich und mich, sondern sich selbst ins Gericht zu stellen. Das ist doch Evangelium. Verstehen Sie? Das ist doch Evangelium. Jesus trug die Schuld an ihrer und meiner Stelle. Er steht im Gericht an ihrer und meiner Stelle. Er versöhnte die Welt an ihrer und meiner Stelle mit Gott. Er ist der Retter. Gott war in Jesus Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, lesen wir in der Bibel. Schauen Sie, und wenn er das tat, und das ist die Grundbotschaft des Glaubens, die wir verkünden die Tage über, wie viel Angst vor Gott sollte dann in Ihrem und meinem Leben sein? Null. Denn wenn Ihr Gewissen Sie verurteilt, sagt die Bibel, dann ist er doch größer. wenn sie etwas falsch machen und sie wissen, das war daneben, Mensch, dann ist doch Jesus da, der sagt, mein Sohn, meine Tochter, dafür bin ich doch gekommen. Er trug deine und meine Übertretungen. Und deshalb ist auch diese Strafe, die wir vielleicht für irgendwelche Vergehen verdient hätten, nicht mehr vorhanden, weil sie auf Christus liegt. Er an unserer Stelle, auf dass wir Frieden hätten mit Gott. Die Liebe treibt die Furcht aus. Schauen Sie, und diese beiden Dinge würde ich Ihnen so Mut machen, die zusammenzubringen. Denn Sie können mit Ihrer Not und Sorge doch nur vertrauensvoll zu Jesus kommen, wenn Sie wissen, dort ist einer, der mich eben nicht wegstößt. Die Welt ist doch schlimm genug mit ihren Herausforderungen. Die Ängste dieser Welt sind doch hart genug. Die Stürme dieser Welt sind heftig genug. Deshalb brauchen Sie doch genau Gott und Jesus Christus. Deshalb mache ich Ihnen so Mut, kommen Sie mit Ihren Nöten zu ihm. Aber zuallererst verstehen Sie im Herzen, dass Sie bei ihm an der besten Adresse sind, weil er niemals auf Sie zornig und wütend ist. Denn sein Zorn liegt auf Christus. Verstehen Sie? Wenn es einen gibt, bei dem Sie an der richtigen Adresse sind, dann Jesus. Dann Jesus. Er ist immer für Sie. Er ist immer mit Ihnen. Er ist immer der, der sagt, herzlich willkommen. Wer zu mir kommt, sagt er, den werde ich nicht hinwegstoßen. Also ich mache Ihnen so Mut. Kommen Sie mit Ihren Lebensängsten und Nöten zu ihm. Rufen Sie ihn an, Papa, Jesus, hilf mir. Aber verstehen Sie auch im Herzen, dass er der ist, der 100% für Sie ist. Jesus starb. Ich habe das die letzten Abende schon ausführlich erklärt. Er starb, um die Schuld der Welt auf sich zu laden. Und jeder Mensch, sagt die Bibel, der zu ihm kommt, findet bei ihm Vergebung. Die Sünde, die Schuld der Welt wurde vor 2000 Jahren bereits getragen. Auch ihre und meine. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt die Bibel, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das Wort glauben heißt eigentlich vertrauen, alle, die auf ihn vertrauen, ewiges Leben finden. Nicht verurteilt sind. Er hat bereits bezahlt. Er hat es getan. Er entschied sich für uns, sagt die Bibel, als wir noch seine Feinde waren. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Als wir noch seine Gegner waren. Da bezahlte er den Preis ein für alle Mal auf Golgatha für die gesamte Menschheit. Und nun liegt es an uns. Wir dürfen zu ihm kommen. Sie dürfen zu ihm kommen. Mit ihrer täglichen Angst und Sorge. Mit ihrer Not, mit ihrem Leid, mit ihrer Krankheit, mit allem. Aber sie dürfen vor allem auch mit ihrer Schuld zu ihm kommen. Und auch da müssen sie keine Angst haben, dass er sie abweist, sondern er ist gekommen, um uns aus jeder Situation zu erretten. Aus jeder. Deshalb ist sein Name Jesus Christus, der Retter, von Gott gesalbt und eingesetzt. Das ist sein Name. Und dieser Jesus Christus ist er auch für Sie und für mich. Für jeden Einzelnen hier. Egal, ob Sie jung oder älter sind, egal, ob es im Leben momentan einfach ist oder komplett daneben. Sein Name ist Retter. Er rettet nicht nur aus den Stürmen des Sees, er rettet nicht nur aus unseren Lebensnöten, er rettet auch aus aller Schuld, aus aller Angst, aus allem. Die Adresse ist er, Jesus Christus. Ich habe es Ihnen am ersten Abend schon gesagt. Ich kann an diesem Abend nichts anderes tun, als ihn groß zu machen. Was wollen wir hier tun? Wir sind nur Menschen, Sie und ich. Jeder hat Nöte und Herausforderungen. Ob Sie hier vorne stehen und predigen oder ob Sie hier unten sitzen, wir sind alle Menschen. Aber es gibt einen und dieser eine ist der Herr über Wind und über Wellen und auch über die Stürme Ihres und meines Lebens. Ich möchte Ihnen zum Abschluss ein Bild zeigen. Und zwar hat dieses Bild ein Freund von mir gemalt. Er wohnt in Marburg, ist selbst Pfarrer. Und er hat einmal Jesus gemalt, in einem Boot liegend. Und dieses Bild heißt, mit Jesus im Sturm. Und er wollte mit diesem Boot ausdrücken und mit diesem Bild ausdrücken, Jesus wartet eigentlich. Er hat jeden Menschen, auch jeden von uns, schon vor langer Zeit angeboten, mein Sohn, meine Tochter, bei mir ist Platz für dich, für deine Sorgen, für deine Ängste, für deine Stürme, auch für deine Schuld. Ich warte, sagte Jesus, wer zu mir kommt, bei dem ist Platz. Und dieser Maler hat das Bild so gemalt, dass er ein zweites Kissen in dieses Boot. Schau mal, wenn du verstehst, wie gut es Gott mit dir meint, dann kannst auch du, selbst in den größten Stürmen deines Lebens, Frieden und Ruhe finden, weil du weißt, der auf meiner Seite ist. Das ist der Herr der Welt und der Herr über Wind und Wellen. Jesus, der Sieger. Wir wollen es auch heute Abend so machen, wie wir es die letzten Abende gemacht haben. Dort ist ein wunderbares Kreuz aufgebaut. Und das Kreuz ist ja das Symbol, das große Pluszeichen, das Gott vor ihr und mein Leben schreibt. Das Plus, wo er sagt, wenn ich in dein Leben komme, dann wird sogar aus deinem Minus noch ein Plus. Denn Gott ist auf deiner Seite. Und wir haben die letzten Abende schon hier vorne einen großen Kreis gebildet und haben gesagt, wir wollen gemeinsam an diesen Abenden sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mein Freund bist, dass du mein Herr bist. Und wir wollen es auch heute Abend wieder machen. Und ich will so Mut machen. Es haben auch gestern schon ein, zwei Leute zu mir gesagt, ich wollte so gern vorgehen, aber irgendwie habe ich mich dann doch nicht getraut. Ich lade einfach ein. Wenn du jetzt spürst, er streckt seine Hand aus zu dir. Er sagt, mein Sohn, meine Tochter, lass mich doch in dein Herz. Wenn du das spürst in deinem Innersten, dann lade ich dich herzlich ein zum Tisch unseres Herrn. Lass uns einen großen Kreis bilden. Lass uns gemeinsam einfach dort bekennen, Jesus, du sollst mein Helfer sein. In Not, in Schuld, in Leid, du bist mein Freund. Ich mache Ihnen Mut, lassen Sie uns bitte gemeinsam einmal aufstehen. Und ich möchte einfach ganz herzliches einladen. Wir werden uns jetzt an diesem Tisch treffen, einen großen Kreis machen, auch mit einigen Mitarbeitern zusammen. Und wenn Sie spüren, wenn du spürst in deinem Herzen, Jesus ruft dich heute mit Namen. Er sagt, komm, ich will in dein Leben, ich will in deinen Sturm, ich will in dein Boot. Dann lade ich ein. Komm einfach dazu. Wenn du irgendwo in der Mitte bist oder wenn sie in der Mitte sind, die Nachbarn lassen sie gerne durch, das ist gar kein Problem. Wir freuen uns und wir wollen gemeinsam einen Abschluss machen mit allen, die das möchten, an diesem Kreuz. Ich lade herzlich ein, jetzt ist die Gelegenheit. Kommt zu Jesus. Ich lade euch ein, jetzt.